Willkommen beim Quarterback Sneak, dem Podcast für alle Football-Fans da draußen. Begleiten Sie uns, während wir die Welt der NFL durchforsten und uns in die spannende Welt des American Footballs vertiefen. Wir diskutieren aktuelle Spiele, Spielerbewegungen, Strategien und vieles mehr. Egal, ob Sie ein eingefleischter Fan sind oder neu in der NFL sind, unser Podcast bietet Ihnen jede Woche Einblicke und Analysen, die Sie nicht verpassen sollten. Also machen Sie es sich bequem, schnappen Sie sich Ihren Lieblingssnack und schalten Sie uns ein. Quarterback Sneak beginnt jetzt.
Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.
Leute, war das nicht ein epischer Trailer für unseren Podcast?
Mit der richtigen Stimme, ja.
Hey, was soll das heißen? Ja. Ich habe eine sexy Stimme rausgeholt.
Ja. Das war das. Ich glaube, das war der Fehler.
Mir wurde ganz warm von deiner sexy Stimme.
Mir wurde kalt.
Also ich sehe noch, wie sich Stecko gerade die Hose ausgezogen hat.
Ja.
Hat
ich ziehe sie aber ganz schnell wieder an.
Besser ist es. Ja, das war der Chat-GPT. Ich habe da mal gebeten, dass die uns einen Teaser oder einen Trailer schreiben. Und das ist dabei rausgekommen. Also Chat-GPT geht ja gerade komplett durch die Decke. Geht ja überall.
Also wenn das deine sexy Stimme war, dann mach dich auf ein einsames Leben gefasst.
Oh, oh Mann. Gleich so eine Blutgrätsche am Anfang, ey.
Ja, wieso habe ich
einen Podcast? Blindside-Hit.
Scheiße.
Blindside-Hit war das, Stecko. Ja.
Radio-Gesicht und eine Print-Stimme, das ist echt scheiße.
Ja, nee, kann man verwenden.
Besser als andersrum.
Kann man verwenden.
Oh je. Komm, fangen wir an jetzt.
Ja, ja, hopp. Ich habe auch mal geguckt, als diese Sprach-KI hat leider keinen direkten Zugang zu Echtzeit-Sportdaten oder Nachrichten. Also können wir uns da nicht die ganzen Infos holen und uns schön alles machen lassen, sondern wir müssen tatsächlich noch selber arbeiten hier für diesen Podcast. Kriegen wir aber hin. Erstmal herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast, präsentiert von Focus Online Football A, Touchdown 24, Sports Illustrated und Rand mit mir, Dominik Rosing, und heute wieder in praller Fülle mit Jan Stecker und Dominik Wildegans. Moin Moin.
Hallo.
Servus.
Geht's euch gut?
Ja. Ja.
Na klar.
Ja.
Na klar. Football fehlt. Footballlose Zeit ist ja noch nicht weg. Er ist ja noch nicht gone. Ist noch sehr, sehr interessant. Deswegen haben wir noch ein bisschen was
zu
erzählen.
Ja, aber es ist gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, oder? Also, es ist gerade schon. Also, die ersten Free Agency Moves sind jetzt alle durch. Letzte Woche war es schon recht wild, aber auch noch sehr überschaubar im Vergleich zu den Jahren davor, finde ich. Jetzt gerade tun sich so ein paar wenige Deals, so die zweite Phase der Free Agency. Aber jetzt wartet man dann doch irgendwie noch ein bisschen auf den Draft, der dann doch aber erst in einem Monat kommt, ne?
Mhm. Ja. Ja, leider, geht noch 5 Wochen sogar. Ja.
Also, wir haben noch einiges vor uns.
Ja, aber das ist, wird jetzt ja noch, guck mal, Free Agency, wann schließt die? Die ist jetzt komplett offen, ne? Die können jetzt bis 2 Wochen vorm Draft oder irgendwie sowas, ne?
Die können doch durchgehen, auch Free Agency.
Ja, aber irgendeine Frist läuft doch ab. Egal. Auf jeden Fall, bis zum Draft wird es noch interessant.
Gefährliches Halbwissen hier wieder.
Nennen wir es 5 Wochen interessant. Ja, das war wirklich Halbwissen.
Ja. Spannend wird es auch immer noch bei den New York Jets und Green Bay Packers, denn es ist immer noch nichts passiert, Leute.
Boah,
Aaron Rodgers ist noch immer ein Packer. Stecko, ich sehe wieder mal das große Packers-Logo hinter dir im Schrank. Wie findest du das so? Offen gefragt.
Mega scheiße. Um es einfach in 2 Worten deutlich zu sagen, mega scheiße. Das ist ehrlich, also ich weiß nicht, was das soll, dieses ganze Theater. Das ist ja noch schlimmer als letztes Jahr. Also mindestens genauso schlimm. Dieses in geheimnisvolles Schweigen hüllen und Wunschzettel schreiben, was er alles haben will an Receivern und an Mitspielern und all dieses Gedöns. Also es ist echt.
Glaubt ihr, es liegt an ihm? Also 100% an ihm? Oder glaubt ihr, dass
er war ja letzte Woche Mittwoch in der Pat McAfee Show zu Gast und hat da ja mal klar Schiff gemacht. Soll heißen, er hat eigentlich mehr oder weniger gegen die Packers ausgeteilt. Aber er hat mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählt, wie jetzt das so in den letzten Jahren in Green Bay lief und was sich alles so falsch entwickelt hat, dass es eben jetzt zu dieser Trennung kommt. Er hat den Bogen da sehr, sehr weit ausgeholt. Soll ich einfach mal so ein bisschen da den Bogen nacherzählen?
Ja,
es
aber gab bitte.
Jetzt bei The Ringer einen großen
Ich kann es nicht erwarten. Endlich wieder Aaron Rodgers.
Ja. Also ich will das schon genau wissen, aber ich habe, ja, gut, erzähl's
ja.
Ich glaube,
den The Ringer Text habe ich letzte Woche auch in die Story bei uns gepackt. Wer das verpasst hat, ich kann es, glaube ich, nochmal machen. Dann könnt ihr das da auch nochmal nachlesen. Das erzählt auch nochmal, wie gesagt, diese ganze Saga um Aaron Rodgers und auch, warum er so tickt, wie er eben tickt, warum er so ein bisschen narzisstisch rüberkommt, auch immer wieder gegen die Medien austeilt, sehr, sehr schön erzählt. Ja, und diese ganze Entwicklung mit Aaron Rodgers und den Packers, die zieht sich schon ziemlich lange, eigentlich seitdem Ted Thompson nicht mehr der General Manager in Green Bay ist. Seit 2017, da hat er Brian Gutekunst übernommen. Der ist aber nicht unbedingt das erste Problem, sondern das ist eigentlich der CEO der Packers, Mark Murphy. Es ist eigentlich so, dass alle Verantwortlichen, sprich GM, Head Coach Matt LaFleur und auch der Vice President Russ Ball, der halt für die ganzen Executive-Entscheidungen, was das Sportliche betrifft, angeht, zuständig ist, die alle berichten Murphy. Also Murphy ist ein sehr, sehr mächtiger CEO im Vergleich zu anderen Teams, weil es da im kleinen Packers gibt es ja keinen richtigen Owner. Und für Rodgers ist es so, dass das frühere Front Office, das ihn 2005 gedraftet hat, davon ist mittlerweile keiner mehr da. Mit denen hatte er aber echt eine gute Beziehung und war auch in vielen Entscheidungen eigentlich immer eingeweiht und die standen halt sehr hinter ihm. Thompson war dann 2017 eigentlich der Letzte, der ging und Murphy hat das Front Office sehr umstrukturiert. Seitdem ist Rodgers mehr und mehr frustriert, vor allem eben über die ganze Kommunikation. Das sagt er auch ziemlich offen, dass er einfach nicht mehr eingeweiht wird, nicht mehr gefragt wird, dass Entscheidungen getroffen wird, ohne dass er da eingeweiht wird, wie zum Beispiel eben, dass man sich von damals Johnny Nelson getrennt hat oder auch den Quarterback-Coach Alex von Pelt wurde entlassen vor ein paar Jahren. Das sind so Entscheidungen, die Rodgers überhaupt nicht geschmeckt haben, wo er auch einfach nicht eingeweiht wurde. Und die Packers-Seite auf der anderen Seite, die kritisiert halt immer so dieses Diva-Verhalten, was Rodgers natürlich an den Tag legt, was er auch schon früher an den Tag gelegt hat, aber da hatte man eben keine großen Differenzen. Das summiert sich halt jetzt natürlich irgendwo, vor allem, wenn man halt keinen guten Draht mehr hat und eben einfach nicht kommuniziert. Und ja, in diesem Text auch bei The Ringer, da wird auch nochmal gut nacherzählt, warum Rodgers auch ein Problem mit den Medien hat, warum er so kommuniziert, wie er kommuniziert, warum er eben vieles selbst versucht, rauszubringen, eben auch über diesen Zugang der Pat McAfee-Show, die ihm ja auch die komplette Bühne einfach geben. Komplett unkritisch darf er ja einfach alles erzählen und sagen und tun, was er will. Das sollte man natürlich auch nochmal hinterfragen. Also Pat McAfee-Show ist keine journalistische Veranstaltung. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es den Drang hat, sehr, sehr kritisch zu sein, sondern die wollen natürlich eine große Aufmerksamkeit. Hatten sie übrigens mit dieser Watchers-Show letzte Woche. Fast 500.000 Leute waren da im Gipfel bei YouTube mit dabei. Einer davon war ich. Ich habe mir das Ganze schön reingezogen. Ja, und der Kern dieser ganzen Sache nachher, was er dann halt bei Pat McAfee dann auch zu erzählen hat, ist, dass er aus dieser Sauerei rausging mit dem Gefühl, okay, zu 90% retire ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. 10% wollten noch irgendwie in dem spielen, mehr aber nicht. Dann ist er ja in diese Dunkelkammer gegangen, diese Auszeit, wollte nochmal alles überdenken und als er rauskam, hat sich plötzlich was für ihn geändert, nämlich vor allem die Tonart der Packers, also wie da auf einmal auch gesprochen wurde, kommuniziert wurde und er hat eben von Freunden gehört in der Liga, dass die Packers ihm wohl hinter seinen Rücken loswerden und traden wollten.
Autsch.
Ja, und das hat dann in ihm so ein Umdenken geführt, so ein, okay, jetzt könnt ihr mich mal alle, diese typische Rodgers-Art, ne, diese Fuck you-Attitude, die er schon immer hatte, die früher halt eines seiner stärksten Merkmale war. Aber jetzt hat er gesagt, okay, dann will ich halt auch weiter spielen. Jetzt will ich spielen und ich will zu den Jets spielen. Das hat er wohl am Freitag, so laut eigenen Aussagen, am Freitag vor dem Start der Free Agency auch den Packers mitgeteilt, dass er eben gerne zu den Jets will. Ja, die mussten natürlich jetzt noch verhandeln, die verhandeln immer noch. Wir hatten ja letzte Woche, hatte ich glaube ich gesagt, dass die sich wohl schon einig wären, die Teams. Das ist offenbar nicht der Fall gewesen. Also da gibt es eben jetzt erst gerade diese Verhandlungen und die Packers, die sind natürlich jetzt in der Situation, okay, hier, er will zu euch, dann zeigt mal, was ihr geben wollt. Andererseits haben die jetzt auch nicht unbedingt die Umstände, dass sie bis zum Schluss auf ihn beharren könnten, weil der ist schon ziemlich teuer. Und diesen Deal willst du natürlich jetzt auch loswerden. Und du willst auch Rodgers jetzt loswerden, weil der in deinem Kader halt auch noch schon für Unruhe sorgen kann. Und man will auch eigentlich dieses Kapitel jetzt mal nicht abschließen, oder? Also es ist so ein bisschen also, wie in so amerikanischen Sitcoms, wo sich so Probleme, so simple Probleme so schnell hochschaukeln, weil die Personen einfach nicht offen miteinander kommunizieren und sprechen. Auch die, ich meine, er hätte ja auch mal zu den Packers mitteilen können, hier Leute, ich entweder retire ich jetzt oder ja, also er hat ja auch nicht von sich aus mit den Packers kommuniziert.
Nee, er ist ja, ich gebe ja, wenn ich mich ganz kurz mal meine Meinung dazu sagen kann. Klar, Rodgers, mir geht er auch auf den Senkel und er macht da dieses große Drama, das ist alles gut, aber was man halt auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan, aber das Packers Front Office ist eine Vollkatastrophe, finde ich. Also, was die auch in den letzten Jahren in der Free Agency und im Draft immer gemacht haben, das war schrecklich, ja. Also ich weiß nicht, wie man auf die Ideen kommen kann, so einen Quarterback zu haben und dem keine Waffen zu geben, dem die Waffen herzuschenken, wegzutraden, das ist alles so, das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat immer angefühlt, als ob sie ihm jedes Jahr eine reinwürgen wollen. Ja?
Auch letztes Jahr, dabei hast man gibt Rodgers diesen Rekordvertrag mit als Zeichen, okay, jetzt geht man nochmal all in die nächsten 1-2 Jahre, aber tut halt sonst nichts. Ne? Du lässt halt deinen besten Receiver gehen mit Devonta Adams.
Ja, das macht irgendwie ist diese in der Free Agency, habe ich das Gefühl, da wird mal ein Owner gut tun, der mal auf den Tisch haut und sagt, Leute, jetzt wird hier mal, holt dem jetzt mal Waffen ran. Ja, also mit was hat der gespielt? Der hatte Watson letztes Jahr. Ja, das war's. Lazar noch ein bisschen, ja. Da war nichts groß und die haben jetzt dieses Jahr auch nichts gemacht. Ja? Also irgendwie zweifle ich immer mehr auch am Front Office von den Packers, dass die wirklich ganz schön Nachholarbeiten machen müssen, um da, oder Stecko,
wie siehst du das?
Bist da tiefer drin. Ich sehe das ähnlich, wobei ich nach wie vor auch das Verhalten von Rodgers nicht gut finde, wie er sich dazu, also er hat schon Diva-artige Auswüchse gehabt, das ganze Verhalten, aber das fing ja alles schon damals an, als Matt LaFleur kam und das war so eine Art, wer ist jetzt hier der Boss? Ja? Beide vom Alter her gar nicht mal so weit auseinander. Ich muss mich beweisen, der Superstar wird erstmal eingenordet und Rodgers hat ganz klar gesagt, ich brauche dringend einen Receiver im Draft in der ersten Runde und das wurde ihm verwehrt. Und ich glaube ganz bewusst, weil Matt LaFleur dann zeigen wollte, ich bin jetzt hier der Head Coach und es geht nicht nach deiner Pfeife, sondern nach meiner. Das war schon mal der
erste kleine Riss. Das war ja auch zeitgleich, dass man hier auch Jordy Nelson gehen lassen hat. Das war ja die gleiche Offseason.
Und das ist, das war einfach so, jetzt, also du bist hier nicht der Boss, sondern ich bin der Boss oder auch mit dem Front Office zusammen, wir sind der Boss. Da war ich damals auch geschockt und auch ein bisschen sauer, ja, weil ich dachte, hey, der ist so gut im Moment, ja, das ist fast seine beste Zeit, die er hat. Da gebt ihm halt noch ein, zwei Receiver dazu und die machen es einfach nicht. Und das war schon, fand ich schon bezeichnend. Aber das zieht sich auch immer weiter fort. Dann hieß es wieder, nee, jetzt haben sie ein gutes Verhältnis. Aber ich habe das Gefühl, das Verhältnis war nie gut zwischen Matt LaFleur und Aaron Rodgers. Ja. Und dann kam noch dazu, dass er eben diese kryptischen Anwandlungen hatte, wie letztes Jahr, jeden im Dunkeln zu lassen, Golf spielen zu gehen, statt eine Entscheidung zu treffen, dann doch bei den Packers geblieben, dann mit die schlechteste Saison seines Lebens gespielt. Und das alles ist irgendwie, es kann eigentlich nicht anders kommen, als dass er jetzt weggeht. Und das wird ja auch passieren. Die Packers wollen natürlich jetzt da noch groß Kapital rausschlagen, weshalb sie jetzt zwei First-Round-Picks fordern dafür. Und ich schätze mal, dass das auch mit der Grund ist, warum sich das noch verzögert. Weil die Jets halt echt überlegen, können wir das machen? Der ist immerhin schon 39 Jahre alt. Weißt du, wie lange haben wir den noch? Wie lange spielt der noch? Und 39 ist jetzt noch nicht zu alt, aber es ist schon grenzwertig. Wie viele Jahre hast du noch? Wie viele Jahre bleibst du noch gesund?
Genau, man weiß halt nie, wann dieser Punkt jetzt bei Rodgers kommt, wo er einbricht, ne?
Ja, aber weißt du, das verstehe ich. Das meine ich zum Beispiel unter schlechtem Front Office. Natürlich können die Packers jetzt sagen, wir fordern zwei First-Rounder, aber was passiert denn, wenn die Jets nicht machen? Was passiert denn dann? Dann haben sie den sitzen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich kann das nicht verstehen. Gib doch, schau, dass du den loswirst. Natürlich musst du dafür einen Gegenwert kriegen, aber wenn du den nicht kriegst, den hohen, den du hast für 39 und zwei First-Rounder, ich bitte dich, das kannst du gerade für Lamar Jackson kriegen. Ja? Also, wer macht denn das? Da gibst du eher die zwei First-Rounder den Ravens und kriegst Lamar Jackson, anstatt Aaron Rodgers.
Naja, auch also, nach seinem Auftritt in der Pat McAfee-Show, kann eigentlich nicht mehr funktionieren, wie mit den Packers. Was ist denn, wenn die jetzt die Jets sagen, nein, und dann traden sie ihn zu einem anderen Verein für nur einen First-Round-Pick? Das wäre natürlich der Gipfel.
Ja, das, also ich, wie gesagt, ich sehe eine riesen Schwachstelle im Front Office der Packers. Das ist schon jahrelang. Ne? Also da werden so viele Fehler gemacht, was die Free Agency angeht, was den Roster angeht. Die hatten ein gutes Jahr, wo sie ein gutes Draftjahr, fand ich. Da haben sie bei den Corners, fällt mir der Name nicht ein,
Jay Alexander
geholt. Ja, genau. Wo sie da haben sie richtig gut gedraftet, aber dann danach auch in der, er hat einfach auch keine Hilfe. Ich kann ihn, mir geht er extrem auch auf den Senkel. Ich mag den Typ überhaupt nicht, aber ich kann ihn sportlich verstehen, dass ihm diese Franchise auf den Senkel geht. Und deswegen müssen die Packers jetzt schauen, dass sie ihn loswerden.
Ich finde es halt schade. Ja, ich die hatten so tolle Jahre, die Packers und Aaron Rodgers. Ja, auch wenn er nur einen Super Bowl gewonnen hat. Sie hatten so tolle Spiele. Wahrscheinlich hätten sie einen zweiten gewonnen damals, wenn sie gegen die Seahawks nicht verloren hätten. Dadurch durch Bostic, dessen Namen man, der nie mehr genannt werden darf. Ja, der beim Onside-Kick den Ball versucht zu fangen und ihn gegen den Helm kriegt, obwohl er eigentlich hätte blocken müssen. Da hätten sie eine Riesenchance gehabt, ja, vielleicht in den Super Bowl zu kommen und den zu gewinnen. Und auch die Jahre danach, die waren ja immer mit oben dabei, und dass das jetzt dann so endet, es liegt vielleicht die Wahrheit wie immer ein bisschen in der Mitte, ja. Es liegt an beiden. Ne? Er hat sich nie mit Matt LaFleur angefreundet. Das Front Office wollte beweisen, dass sie stärker sind als der Superstar. Matt LaFleur wollte beweisen, dass nicht Rodgers der Superstar ist, sondern in Anführungsstrichen das Team und der Trainer. Also das sind alles so Sachen. Da ist auch viel Eitelkeit dabei.
Ja, ja, das sind, genau. Das
ist, glaube ich, daran sind sie jetzt, glaube ich, gescheitert, ja. Und es hätte halt einfach so einfach zu regeln sein können, ne? Wenn du einfach offen kommunizierst, gerade dein Quarterback auch nie im Dunkeln lässt, ihn in Entscheidung mit einweist, das ist ja auch nicht zu viel verlangt. Und ich glaube, Rodgers hatte auch eine Vita, die sowas rechtfertigt, dass man so einen Quarterback auch in solchen Entscheidungen mit einweiht. Ne? Er hatte dieses Standing. Ja. Und ich kann ihn da natürlich irgendwo verstehen, dass er sauer ist. Die Art und Weise, wie er da jetzt aber auch kommuniziert, wie er jetzt alle vor den Bus wirft, damit ist, glaube ich, auch keinem geholfen, dieser ganzen Saga. Da gibt es doch keine Gewinner. Ne? Also sowohl die Packers haben verloren, Rodgers hat verloren und die Jets haben jetzt auch verloren, weil die müssen ja auch immer noch warten und jetzt verhandeln mit den Packers. Aktuell sitzen die Packers noch am längeren Hebel. Die Frage ist, wann das kippt, weil irgendwann ist auch für sie der Zeitpunkt, wo sie Rodgers einfach abgeben müssen, weil du kannst nicht mit diesem Vertrag in die nächste Saison gehen.
Die sitzen überhaupt nicht mehr am Hebel. Die sitzen gar nicht mehr.
Bis zum Draft sitzt du schon noch irgendwie am längeren Hebel, weil was sind aktuell die Alternativen für die Jets? Ne? Sie müssen schon Rodgers holen. Weil sie haben halt
ein paar Quarterback, die du dir holen kannst. Also,
weiß ich nicht. Also, die Sache ist, also es wird sich schon auf die Jets hinauslaufen. Rodgers zu den Jets, haben wir da schon mal größer drüber gesprochen? Könnte eine richtig geile Offense werden, oder? Stecko? Mit den Waffen. Man hat jetzt auch noch Alan Lazar geholt, ne, an der Lieblingsanspielstation von Rodgers. Da hat übrigens Rodgers auch noch was zu gesagt, zu diesem Zettel, den er angeblich den Jets gegeben hat mit Spielern, die er haben will. Soll so nie vorgekommen sein. Ja, er wurde von den Jets gefragt zu gewissen Spielern und welche Spieler er auch gerne hätte, aber das ist ja gang und gäbe in der NFL, ne, dass man schon auch ein paar Spieler haben will, mit denen man sich gut versteht, die man vertraut, wo man weiß, was man bekommt. Aber mehr auch nicht. Er hat jetzt nicht das als Bedingung genannt, dass die halt zu den Jets kommt.
Aber was du dazu sagen musst, das hat ja eine ESPN-Reporterin geleakt, diesen Zettel, den er da haben will.
Nee, damals. Das ist auch das Problem, was Rodgers auch nochmal. Nicht so benennt. Nee, sie hat nicht gesagt, dass es einen Zettel gibt, sondern sie hat nur gesagt, dass Rodgers schon gerne ein paar gewisse Spieler hätte. Nee, keine gewisse Liste. Also es ist nicht so, dass er hier ankam mit einem Zettel, hier diese Spieler bitte holen. Das hat sie auch nie so geschrieben. Sie hat nur gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl an Spielern, die Rodgers schon gerne hätte und über die gesprochen wird mit den Jets, mehr aber auch nicht. Viele andere Medien haben eben daraus eben diese Liste gemacht, diese ominöse Liste, die Rodgers auch in seinem Kopf hat und auch kritisiert. Aber die ESPN-Reporterin, die, jetzt komme ich auf den Namen, die ist noch sehr bekannte, vielleicht habe ich sie noch irgendwo offen.
Egal.
Die Diana Rossini von ESPN.
Ach, Rossini, ja.
Genau. Also sie hat nie von einem Zettel, diesem ominösen Zettel gesprochen. Sie hat nur gesagt, es gibt Spieler, die Rodgers gerne hätte, über die er gesprochen hat mit den Jets, aber mehr auch nicht. Und auch nicht, dass es irgendwie die Bedingung ist, dass er jetzt zu den Jets kommt.
Was man auch dazu noch sagen muss, was Rodgers natürlich gemacht hat, und dann sollten wir das Rodgers-Thema auch abhaken, was Rodgers gemacht hat bei McAfee, er hat die Verhandlungsposition der Packers brutal geschwächt mit dem Auftritt. Ne?
Also, aber auch der Jets im Prinzip, irgendwie, ne? Irgendwie.
Ja, aber im Prinzip hat er ja gesagt, gut, ich will da weg. Ich will da weg, und hat das gesamte Packers Front Office, wie du es schön gesagt hast, direkt vor den Bus geschmissen. Ne?
Ja, er so. Hat gesagt, ich retire, oder? Und dann hat er gesagt, er will auf jeden Fall weg. Also das, genau. Das Tuch ist definitiv zerrissen.
Ja, und deswegen wissen die Jets auch, okay, die müssen den abgeben oder er hört auf. Ja? Wenn sie was dafür wollen, geht runter von eurem hohen Ross. Also ich als Jets würde sagen, gut Leute, entweder ihr habt einen retireden Quarterback, kriegt nichts dafür, oder ich gebe euch einen First-Rounder. Ja? So würde ich verhandeln.
Ja, ja, aber es bleibt dabei, alles ist gelähmt und in der Warteposition und was natürlich auch bis zum Draft sollte das auf jeden Fall geklärt sein, weil das beeinflusst ja auch den Draft von beiden Teams.
Total, total. Das muss bald vom Tisch, glaube ich. Ja. Wenn nicht, und danach kommt, danach mal gucken, was dann passiert bei den Packers. Da bin ich auch mal gespannt.
Ja gut, Jordan Love ist eigentlich jetzt der Quarterback, der die Packers ins nächste Jahr führen wird. 30 Jahre hat man eigentlich Elite-Quarterback Spiel in Green Bay gehabt mit Brett Favre und jetzt Aaron Rodgers. Jetzt kommt Jordan Love. Stecko, glaubst du, dass man hier diese große Quarterback-Ära weiterführen kann oder bist du da noch eher skeptisch? Ich meine, Rodgers hat ja sehr geschwärmt auch von ihm in der Pat McAfee-Show gesagt, dass er echt ein guter Typ ist und er sich sicher ist, dass Love Erfolg haben wird bei den Packers. Also,
ich sag mal so, er hat es bisher nicht bewiesen. Ja? Die Chancen, die er gekriegt hat, wenn Rodgers mal verletzt war, gut, das ist natürlich auch schwierig, dann da in so ein bestehendes System reinzugehen, obwohl als Backup-Quarterback musst du das können und musst auch performen können. Bisher hat er nicht performt, also nicht auf einem Elite-Niveau.
Ja. Also es gibt ja noch Matt Ryan und Carson Wentz auf dem Markt für die Packers.
Ja, dann allerdings verschwindet dieses Schild hinter mir. Für eine gewisse Zeit.
Komm, für Carson Wentz, stelle ich doch mal nichts an.
Da wäre ich bei Love auch schon optimistischer. Also, wenn man jetzt schon mal ihn da hat, dann lass ihn noch mal spielen und schau mal gucken, was er
macht. Ja, natürlich werden sie das machen. Also, ich glaube auch, dass die ein gewisses Vertrauen haben in ihn. Ja? Aber trotz alledem, er muss es erst beweisen. Ja? Und nirgendwo ist der Druck größer als bei einem erfolgreichen NFL-Team und sowieso bei den Packers. Ja. Die ist ein Team, das extrem verwöhnt war in den letzten 30 Jahren. Ja? Also die wirklich immer performt haben, immer gute Quarterbacks hatten und immer vorne mitgespielt haben. Und da musst du, der Druck auf Jordan Love wird dadurch viel größer, aber das ist ja normal. Also Gott, das muss jeder andere Quarterback auch. Ja? Wenn du reingeschmissen wirst, wenn du auf einmal nicht mehr die Nummer 2, sondern die Nummer 1 bist, dann bist du entweder jemand, der sagt, boah, geil, jetzt geht's ab, ja? Jetzt passt mal gut auf, Freunde, here I am. Oder der Druck ist zu groß. Und dann haben sie schlecht gepokert.
Die brauchen ja sowieso. Also ich weiß nicht, ob die gleich draften werden. Ich glaube, dass sie sich einen Free Agent holen. Ja. Was Erfahrenes hinten dran.
Als Backup,
Ja, als Backup. Da Flacco oder tatsächlich wirklich Ryan Wentz, irgendwie sowas, glaube ich, werden sie dahinter setzen. Bridgewater gibt's noch.
Ja. Der berühmte Bridgewater, der kommt immer irgendwann wieder aufs Tapet bei irgendeinem Team. Ja, es gibt natürlich, brauchst du einen guten Mann hinter Jordan Love oder einen einigermaßen guten Mann, aber es hängt alles davon ab, ob er jetzt funktioniert. Ja? Sie werden nicht in der ersten Runde einen Quarterback draften, sie haben den gedraftet in der ersten Runde, damals, als er einen Receiver haben wollte. Jetzt hat er lang genug hinter Rodgers gestanden, ja? Und jetzt muss er halt zeigen, was er kann. Und ich bin höchst gespannt und würde mich sehr, sehr freuen, wenn er eine gute Performance abliefert.
Absolut.
Ja, ich auch.
Auf jeden Fall die Situation noch sehr, sehr festgefahren bei den Packers und bei den Jets. Und apropos festgefahren, das ist auch die Situation um Lamar Jackson. Da haben wir bisher ja wenig gehört, was da gerade Phase ist. Es sickert sehr, sehr wenig durch. Es gab ja am Anfang, dass sich viele Teams erstmal abgewendet haben, gesagt haben, nö, wir sind hier nicht mit im Rennen. Aber sind tatsächlich so wenig Teams oder gar keine an dem ehemaligen MVP interessiert? Das ist schon eher schwer zu glauben, oder?
Glaube ich auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine sind. Ich glaube, dass da was rumort, dass da bloß die Leute die Klappe halten dahinter. Also es wird bestimmt mal so um die Ecke Anfragen geben. Die Frage, wir können ja mal gucken, welche Teams es überhaupt wären. Ne?
Ja, also ESPN hat ja jetzt geschrieben, dass zumindest die Indianapolis Colts ein Team sind, die noch nicht ausgeschlossen haben, für Lamar Jackson zu bieten. Das ist, glaube ich, so schon das Konkreteste, was man gerade hört. Und die Colts da spricht schon vieles für. Ne? Erstmal hat man irgendwie so einen unberechenbaren Owner in Jim Irsay, der gerade letztes Jahr schon komplett durchgedreht ist, der echt Bock hat, wieder ein geiles Team auf die Beine zu stellen nach langer Zeit. Man sucht ja schon seit Jahren jetzt einen guten Quarterback und ja, jetzt so ein Quarterback-Kaliber eines Jacksons zu bekommen, für gerade mal 2 First-Round-Picks, die Chance hat man so oft in der NFL nicht. Ne? So einen Typen zu bekommen, ehemaligen MVP, der gerade mal 26 ist, der ist ein proven Starter. Das wäre ein anderer Deal als jetzt letztes Jahr für Matt Ryan oder davor das Jahr Carson Wentz oder Philip Rivers. Das ist einer noch in der Blüte seiner Karriere. Und mit dem könnte man über die nächsten Jahre noch was aufbauen. Die Colts hätten auch keine großen Alternativen gerade. Ne? Ich meine, ab nur im Draft, da kriegt man aber maximal Quarterback Nummer 3. Man pickt ja an Position 4. Man hat es also überhaupt nicht selbst in der Hand, wen man da bekommt, weil es gibt immer noch Teams, die auch an Position 3 mit den Cardinals tauschen können. Dann kriegt man sogar nur den 4. Quarterback. Also man wird sie nicht aussuchen können, wen man bekommt. Vielleicht sind dann die Lieblingsquarterbacks weg und die anderen beiden hat man gar nicht so hoch und nimmt dann vielleicht erst in Runde 2 oder 3 ein. Und eine Personalie macht das Ganze mit Lamar Jackson jetzt nochmal ein bisschen interessanter oder sinniger, nämlich Shane Steichen, der ehemalige Offensive Coordinator der Eagles, ist ja jetzt Head Coach der Colts. Und der hat mit Jalen Hurts eine sensationelle Dual-Threat-Offense kreiert. Ne? Hurts ja letztes Jahr mit den meisten Rushing-Attempts, hat sich auch als Passer richtig stark entwickelt. Und Lamar Jackson in seine Offense zu packen, dann noch mit einem Running Back wie Jonathan Taylor dahinter im Backfield. Ganz ehrlich, do it.
Ja, ich weiß nicht, was haben die Colts noch an Cap Space? Weil da brauchst du ja schon eine Menge. Also ja,
sie haben jetzt ein bisschen freigemacht, aber sie haben aktuell Cap Space 20 Millionen. Also da müsste schon noch was passieren,
um Lamar Jackson zu gewaltig kannst. Was passieren.
Ja. Ja. Aber das ist ja alles im machbaren Bereich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du das nicht hinkriegen würdest.
Ja, ja. Die Texans, also die Bears haben noch 41, gut, die werden nichts machen. Spannend. Also ich kann mir Lamar Jackson da sehr, sehr gut vorstellen bei den Colts. Das wäre die hatten mit Luck und davor mit Manning richtig gute, traditionelle, waren immer gut besetzt auf Quarterback und seitdem ging es ja nur bergab. Ne? Also mit Rivers, dann mit Wentz, dann mit, es waren ja nur Griffe ins Klo bisher. Also so ein Riesenstar würde da schon mal wieder helfen, der
Franchise. Und gerade die Colts, ich meine, Lamar Jackson will ja einen voll garantierten Vertrag und irgendeinen Rekordvertrag will er, oder zumindest in die Richtung soll es ja gehen. Und gerade die Colts, oder beziehungsweise Jim Irsay ist jetzt jemand, der bei sowas jetzt nicht unbedingt zurückschreckt. Ne? Sowohl Peyton Manning als auch Andrew Luck haben eben damals Rekordverträge bekommen, auch mit rekordverdächtigen Garantien in ihrem Vertrag. Also Jim Irsay ist schon jemand, der sowas gerne auch macht oder zumindest nicht davor zurückschreckt, sowas zu tun, wenn er sich mit seinem Quarterback sicher ist und weiß, dass man hier Erfolg haben kann. Und wie gesagt, die Colts sind erfolgsdurstig. Die müssen jetzt so langsam mal wieder aus diesem Mittelmaß herauskommen, wo sie sich reinmanövriert haben. Lamar Jackson könnte sie da wieder rausholen. Und ich glaube, so ein Deal, wie gesagt, Jim Irsay, dem ist ja alles zuzutrauen. Der ist unberechenbar, dieser Mann. Und gerade deswegen finde ich das echt spannend. Stecko, du hast dich zurückgehalten.
Also es gibt ja auch in der NFL sehr viele ehemalige und aktive Superstars, die sagen, wir sind völlig fassungslos. Das gibt's gar nicht, dass sich kein anständiges Team meldet, um sich Jackson zu holen. Weil der war MVP, der hat die Liga nach Touchdowns schon angeführt, ist ein super Spieler. Tatsache ist aber auch, er ist halt, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, anfällig für Verletzungen. Es gibt keine einzige Saison, in der er nicht verletzt war. Und das macht ihn natürlich angreifbar und auch nicht mehr ganz so wertvoll für andere Teams. Ja.
Zumindest und was an
Deal angeht. Er will nicht wenig Geld haben. Vertrag, er will viel Geld haben. Er will die Summe garantiert haben. Beispiel Deshaun Watson. Das sind alles Sachen, die vielleicht den einen oder anderen wirklich davon abhalten, ihn zu holen halt. Ja, und die Ravens mit ihrem Non-Exclusive-Tag haben es natürlich auch dann so gedeichselt, dass eben ja vielleicht der Reiz nicht so groß ist. Sie müssten allerdings 32 Millionen zahlen, wenn der jetzt bei denen bleibt für das kommende Jahr. Vielleicht ist das auch für sie machbar. Und die sagen ja auch, wir sind noch lange nicht durch. Wir wollen ja mit ihm weitermachen.
Was ja ein Schnapper wäre, 32, ne?
Ja, also, wir wollen nur nicht diesen All-Guarantee-Vertrag raushauen. Wir wollen schon mit ihm spielen und wir wollen noch mit ihm verhandeln. Ja. Trotzdem ist es echt verwunderlich, dass nicht mehrere Teams da anklopfen, weil der Junge ist halt, der ist schon ein Superstar. Ja. Und wenn der fit ist, das ist eben die Sache, wenn. Ne? Wenn der fit ist, dann hat er auch, dann kann der eine Mannschaft bis zum Titel führen. wenn er ein gutes Team um sich herum hat.
Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Lamar Jackson dieses Geld wert ist. Aber Stücke, du sagst es, das Problem ist, er ist verletzungsanfällig die letzten Jahre gewesen und ihm dann einen voll garantierten Vertrag zu geben, das ist halt dieser Punkt, den viele Teams dann nicht machen wollen. Ne? Man will ihm schon das Geld geben, aber eben nicht voll garantiert. Und was ESPN jetzt auch noch geschrieben hat, was ganz spannend ist, was ich auch nicht wusste, ist, dass du, wenn du einem Spieler einen Vertrag mit vielen Garantien gibst, man sämtliche Garantien, die in der Zukunft liegen, auf ein Treuhandkonto anlegen muss. Das heißt jetzt schon. Das heißt jetzt auch zum Beispiel im Fall von den Cleveland Browns und Deshaun Watson, diese 185 Millionen, die da jetzt noch in den nächsten Jahren anfallen, mussten die Owner der Browns auf ein Treuhandkonto anlegen. Das heißt, man nimmt sich da natürlich auch eine gewisse Liquidität. Klar, die meisten Owner sind alles Milliardäre, denen tut das jetzt nicht ganz so weh. Aber ich glaube mal, wenn man da nochmal eben so 250 Millionen auf ein Konto packen muss, wo man nicht rankommt, schränkt das den ein oder anderen Owner schon noch ein. Das will, glaube ich, nicht jeder eingehen, dieses Risiko dann. Vor allem eben für, du sagst es, ein Quarterback, der die letzten, also ein einziges Jahr, wo er durchspielen konnte, sein Rookie-Jahr war, ne?
Also, ich glaube, dass es Lamar Jackson einen kleinen Dämpfer gekriegt hat, weil er gedacht hat, da kommen die Leute und stehen Schlange jetzt für ihn. Und das ist jetzt eben in die, dass er jetzt nochmal vielleicht zu den Ravens geht und sagt, hey, können wir nicht vielleicht doch, ne, in diese Richtung gehen? Ja, muss man jetzt mal.
Also der Punkt ist natürlich auch, dass bezüglich der Ravens, erstens, dieser Franchise-Tag ist zwar gesetzt, dieser Non-Exclusive, aber der ist ja noch nicht unterschrieben von Lamar Jackson. Ne? Das heißt, er kann sich das immer noch überlegen, ob er das macht. Er kann aber auch auf einen riesengroßen Vertrag pochen. Und apropos Vertrag, da liegen die ja, das hat es auch mittlerweile zumindest, hieß es Ende Februar so, dass sie da 100 Millionen auseinander liegen. Also 100 Millionen ist mal eine Summe. Da musst du eine Weile verhandeln. Ja? Der hat also maximal bis Woche 10 Zeit, sich zu entscheiden. Ja? Im Zweifel könnte es ein echt langer Sommer werden für die Ravens, um dann zu sagen, okay, ich mache jetzt das oder ich mache das, aber es ist halt eine verfahrene Situation, auch bei den Ravens und auch bei Lamar Jackson.
Ja,
es gibt sogar Experten, die sagen, das ist beleidigend, wie die mit ihm umgehen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich glaube, der ist auch schon ein sehr eigener Typ. Ja? Und das ist halt, das alles ist ja irgendwie, beruht das ja auch auf der Tatsache, dass die Owner der anderen Teams oder generell die Owner der NFL nicht auf diesen Browns-Zug aufspringen wollen. Die wollen nicht, dass die Spieler jetzt anfangen zu sagen, wir wollen alle eine garantierte Summe haben. Das wollen sie einfach nicht. Ja? Und das wollen sie. Und da jetzt Lamar Jackson der Erste ist, der da wieder drauf pocht, ist das natürlich auch wieder so eine Art, wir wollen jetzt genau hiermit beweisen, dass wir es nicht tun, ja? Damit die anderen nicht auf die Idee kommen. Ja? Ein Exempel statuieren sozusagen. Das kann auch ein Grund sein, warum sich nicht so viele Teams melden.
Könnt ihr euch vorstellen, dass Lamar Jackson die Saison, wenn er jetzt bei den Ravens bleiben muss, wenn es kein anderes Team gibt, was ihn haben will, die Saison sogar komplett aussetzt? Ich meine, die Ravens haben jetzt bis zum 1. Juli Zeit, mit ihm noch einen neuen Vertrag auszuhandeln. Ansonsten würde er halt mit dem Franchise-Tag in die Saison gehen. Wenn sie bis zu diesem 1. Juli keinen Vertrag mit ihm aushandeln, können sie erst nach der Saison wieder neu mit ihm aushandeln. Das heißt, er muss schon diesen Franchise-Tag unterschreiben. Anders kann er sonst nicht spielen. Aber er will natürlich seinen Punkt. Körper auch irgendwo schützen, ne? Und Non-Exclusive Franchise Tag würde er nur knapp über 30 Millionen bekommen. Zwar garantiert, aber zum Verhältnis,
was andere Quarterbacks
in dieser Liga. Ja, genau. Aber zum Verhältnis, was andere Quarterbacks verdienen.
Saison auszusetzen. Ja.
Ja. Deswegen, könnte es darauf hinauslaufen? Also Ravens ohne Lamar Jackson, obwohl er noch eigentlich da wäre?
Ich sag dir, möglich ist alles. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil er ja auch, weil er jetzt wirklich schon lange nicht mehr regelmäßig gespielt hat, ja, durch seine Verletzung. Aber er ist halt auch erst 26 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen. Für einen Quarterback ist das fast Babyalter, ja, in der NFL.
13 halt Jahre in dem Alter schon so verletzungsanfällig, ne?
Ah, ja, ich sag irgendwie. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Faktor.
Ja, total. Also ich würde natürlich mich extrem freuen, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde zu einem Team kommen, das ich gut finde, würde ich mich natürlich extrem freuen und hätte aber natürlich auch immer echt Bedenken, ob das so ein zweiter Cam Newton wird, ne? Der dann irgendwann ja absteigt und was auch immer. Ne?
Ja gut, die Frage ist, wie lange siehst du so ein Fenster mit so einem Quarterback? Ja, man weiß schon, dass so ein Jackson wahrscheinlich nicht noch mit 39 auf dem Niveau spielen kann, weil es einfach ein anderer Typ ist. Aber wenn du jetzt so ein, zwei Jahre hast, die Cam Newton bei den Panthers hatte in MVP-Form, Und Lamar Jackson in seiner MVP-Form, die nimmt man doch. Damit hast du doch 2-3 Jahre sicherlich die Chance auf den Super Bowl. Was danach dann passiert, gut, ist dann so. Du hast halt nicht diesen Quarterback, der 15 Jahre lang in seiner Pocket stehen bleibt und die Bälle verteilt. Dieses Risiko gehst du ja generell ein mit so einem Dual-Threat-Quarterback.
Absolut.
Ja, also ich glaube, am Ende wird's auf die... Kann ich mir die Texans noch vorstellen? Die Texans, die Colts und dann die Ravens. Einer von den dreien, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder es ist der Panthers-Deal, den ich mal da reingeschmissen habe, dass die Panthers auf 1 gegangen sind, den Ravens
sagt, pass auf. Das macht ja keinen Sinn. Wie gesagt, das ist ja vom Tisch mit ihrem Deal. Warum sollten sie so viel teuer an 1 draften, um dann diesen, also die hätten ja auch mit ihrem 9. Pick diesen Deal da machen können. Also das ist ja vom Tisch.
Okay, glaube ich auch.
Was auch vom Tisch ist, sind die Miami Dolphins, weil die haben jetzt die 5th-Year-Option für Tua gezogen. Macht Sinn, oder? Also ihn noch ein weiteres Jahr auf einem relativ günstigen Vertrag zu haben, um weiterhin einschätzen zu können. Man ist sich ja immer noch nicht sicher, ist es Tua jetzt, ist er auch den großen Vertrag wert, den jetzt viele Quarterbacks haben wollen, oder ist das nicht? Ich glaube, dieses 5. Jahr gibt ihnen halt noch so einen gewissen Spielraum. Man geht ja gerade all in, man holt ja alles gerade raus, ne? Was man da jetzt auch mit Ramsey noch wieder abgegeben hat. Klar, günstiger Trade, aber teurer Vertrag, der auch über die nächsten Jahre teuer wird. Man geht jetzt für wenige Jahre noch all in. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man danach mit Tua sagt, okay, hat doch nicht gereicht, oder?
Ja, ich glaube, da spielt auch natürlich seine Verletzung eine Rolle, die Gehirnerschütterung. Also das ist was, wenn das jetzt dieses Jahr nochmal passiert, dass er sich wieder eine Gehirnerschütterung holt, was da im letzten Jahr abgegangen ist, das war ja schon wirklich grenzwertig. Ja, also das war ja, kann man ja schon fast nicht mehr verantworten. Und ich glaube, es ist nicht mal seine Spielweise. Er hat gut gespielt, finde ich. Ja, er hat solide gespielt. Jetzt nicht auf Elite-Niveau, aber er hat gut gespielt, finde ich. Also durchaus so gut, dass man ihn behalten könnte, um ihn als Franchise-Quarterback zu behalten. Er hat auch noch Potenzial, kann sich vielleicht auch noch entwickeln ein bisschen. Aber diese Gehirnerschütterungen, die machen schon ein großes Fragezeichen. Ja? Und deswegen war das eine vernünftige Entscheidung, jetzt nochmal diese 5. Jahr-Option zu ziehen. Danach müssen sie sich dann committen und er hat die Möglichkeit, in dem Jahr nochmal zu beweisen, was er kann. Und ich wirklich hoffe sehr, 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 dass er mal ein Jahr ohne Gehirnerschütterung spielt, weil sonst muss der eigentlich aufhören. Ja? Sonst wird das irgendwann zahlt sich das dann oder muss er dafür bezahlen.
Und die Dolphins, die könnten ja echt auch unabhängig von dem Quarterback spielen, ein echt starkes Jahr haben. Ne? Die Defense mit Vic Fangio jetzt als Defensive Coordinator, die könnte echt eine Top-5-Defense sein. Du hast eine explosive Offense mit vielen Playmakern, wo ja eigentlich auch so ein Game-Manager plus reicht. Das ist Tour, das kann Tour sein, das hat ja letztes Jahr gerade in der ersten Hälfte der Saison gezeigt, wie gut er dann auch in diesem Scheme funktioniert, in diesem Kyle Shanahan-System. Und man hat auch über die letzten Jahre eben bei den 49ers ja schon gemerkt, welche Quarterbacks da reichen, um erfolgreich zu sein. Ne? Und deswegen, du kannst mit Tour gerade
Jalen Waddle und Tyreek Hill, hast du ein Mörder-Duo da. Ja, die sind echt fantastisch, die zwei. Ja. Du kannst ja nicht beide doppeln und einer von beiden muss eigentlich immer frei sein. Also das ist schon wirklich, wirklich eine echt explosive Offense.
Ja. Also sehe ich auch die, ihr wisst ja, was ich von Tour
sage. Du bist ja unser großer Tour-Kritiker hier.
Ich bin selber Linkshänder, aber im Football habe ich was gegen Linkshänder. Sieht alles so komisch aus bei denen, wenn er da mit der linken. Nein,
aber kurz zum Vergleich zu den Giants, ne? Die haben ja eben die Option nicht gezogen bei Daniel Jones und hatten dann jetzt quasi diese Offseason den Salat, dass man wusste, was macht man jetzt? Gibt man den Tag?
Andererseits, das bei den Giants klar, aber bei den Giants war es ja, ne, hätten sie gezogen, hätten alle einen Sturmlauf gemacht. Seid ihr verrückt? Habt ihr euch denn noch ein Jahr, ne? Wie sie es gemacht hätten, wäre es falsch. Bei Tua finde ich es jetzt, eigentlich musst du die immer ziehen, die 50-Option. Ne? Also,
bei Quarterbacks zumindest schon.
Ah. Ja, bei Quarterbacks.
Wenn man sich noch nicht sicher ist.
Ja. Und deswegen war es jetzt bei den Giants unglücklich. Sie haben jetzt dafür haben sie bezahlt. Das hat man schon oft. Aber der Cap geht ja auf über 300 Millionen in den nächsten 3 Jahren. Also das ist dann im Verhältnis völlig okay. Da wird man sehen, was Hurts und was Herbert und so, was die auf den Tisch kriegen, wenn die verlängern. Also das werden noch ganz andere Summen. So ein Burrow zum Beispiel, da wird eine 6 vorne stehen, vermute ich mal. Mal gucken, was da so kommt.
6 Millionen oder was?
Ja, genau. Vielleicht noch eine 0 dahinter.
Insofern ist der Deal, den die Kansas City Chiefs gemacht haben, steht da schon in einem ganz anderen Licht.
Ein Wahnsinn, ja, der steht im Superlicht. Also der, der ist im, wird im Verhältnis zu dem, was der Capspace macht, ist der super gut, wirklich.
In 4 Jahren 2-mal den Super Bowl geholt, 3-mal drin gestanden. Also es geht schlechter, wirklich.
Das können wirklich schlechter. Gutes Invest.
Ja, wenn in 7, wenn wir in 5, na, sagen wir in 5 Jahren nochmal darüber reden, werden wir sagen, das war ein Megadeal.
Ja.
Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass man sich zwischendurch nochmal hinsetzt in Kansas City, dass Mahomes sicherlich auch irgendeine Klausel in seinem Vertrag hat, dass er nochmal an gewissen Zahlen schrauben kann nach gewissen Saisons.
Das ist aber jetzt sehr hypothetisch.
Ist ja hypothetisch. Also die werden den, wenn die konkurrenzfähig bleiben wollen, werden sie den umstrukturieren müssen irgendwann, weil der frisst haben ja sonst, schon, ne? Der frisst ja sonst, die werden den nochmal, weil sonst frisst er ja den, frisst er, weiß ich wie viel, 20% vom Capspace auf, allein nur ein Spieler, ja.
Deswegen wird da wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann nochmal was passieren, aber mal sehen.
Ja, aber du sagst ja selbst, der Cap wird immer höher.
Ja, die Fernsehernahmen
werden immer größer und dementsprechend wird der Cap für jede Mannschaft auch immer höher.
Also 2,26, er ist jetzt bei dieses Jahr bei 2,24 und er wird prognostiziert 2,26 auf 308 Millionen pro Team. Ne? Also das sind knapp 80 Millionen mehr, die du ausgeben kannst. Da ist dann so ein Vertrag schon wieder überhaupt nicht so schlimm. Ne?
Sag ich ja. Ne? Ja. Das ist ein richtig guter Vertrag, wenn er so bleibt.
Ja, total.
Absolut. Für den besten Spieler der Liga im Moment.
Ja.
Entschuldigung, wir reden vom besten Spieler der Liga.
Ja, absolut.
Wir kriegen hier gerade noch live eine Frage eingeschickt von dem guten Welix, wie er bei Instagram heißt. Mit dem schreiben wir ziemlich oft, der gibt uns ziemlich viel Rückmeldung, war, glaube ich, auch bei uns in dem Fantasy.
Im Fantasy, ja, mit den Texans hat er nicht so gut abgeschnitten.
Ja, genau, unser Davis Mills-Fan. Also liebe Grüße hier und du hast uns gerade.
Aber immer noch besser abgeschnitten als du und ich, Tommy.
Nee. Moment mal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Tommy, du hast verloren, also von daher.
Ja, ich habe verloren, aber
Letzter.
Ich war nicht letzter, ich war bei uns letzter, ihr Nudeln.
Ja, das
war nur bei uns letzter. Allerletzter war hier Fischi 271 war allerletzter.
Gut, ist auch ein geiler Name für einen
Football-Team. Und Nick Stecko ist 10. geworden.
Na also.
Und ich bin, weiß nicht, 12. geworden.
Also man kann festhalten, wir waren alle ziemlich schlecht.
Wir waren alle ziemlich schlecht, ja. Der Ding war, warte mal, ich muss nicht, dass ich ihm da Unrecht tue. Wie hieß der denn mit seinem?
Ich meine, der war auch mit dem Toilet Bowl mit dabei.
Im Toilet Bowl? Das war Blatt irgendwas, Blatt 1, das war Jerome, den kenne ich. Und Fischi 271 waren im Toilet Bowl.
Ja. Nee, ich meine, also Toilet Bowl generell, also es gibt ja den Toilet Bowl und dann den Art Super Bowl, wo halt sich die Ligen einmal teilen. In dem unteren Teil war er mit dabei.
Ja, genau, da bin ich bin im unteren Teil natürlich, da muss ich auch nach mir gucken, im unteren Teil.
Egal, auf jeden Fall, er hat eine Frage gestellt.
Ja, mit der Frage.
Die ich jetzt hier gerne mal vorlesen möchte. Moin Sneaker. Oh, so sollten wir uns immer nennen. Cam Newton
Sneaker. Ist ja cool.
Hat in einem Interview etwas gesagt, wie, warum bekommen diese Random Guys immer einen Job? Es sind doch nicht 32 Motherfucker besser als ich. Das piepen wir. Wo würdet ihr ihn einwerten, inklusive der Top 4 Quarterbacks Prospects im Draft? Seht ihr Cam Newton noch als einen Top 32 Quarterback? Also die Frage leite ich jetzt mal direkt an dich weiter, Stecko. Cam Newton, siehst du ihn noch in der Liga? Hat das ein Jahr überhaupt nicht gespielt?
Nein.
Auch nicht als Backup, oder?
Es gibt mit Sicherheit Quarterbacks, die nicht so gut sind wie er, aber ich glaube, dass das Cam Newton damit, der würde sich selbst keinen Gefallen tun, wenn er nochmal zurückkommt.
Ah, ich habe den total vergessen, ehrlicherweise.
Der würde sich keinen Gefallen tun, nochmal zurückzukommen.
Ich weiß nicht.
Denk doch dran, als er wieder bei den Panthers war und seinen Superman-Move gemacht hat mit dem T-Shirt aufreißen, nachdem er ein gutes Spiel gemacht hat und danach ist der so unfassbar eingebrochen.
Den Jubel liebe ich.
Ja, der ist auch cool, der Jubel, aber wenn du danach dann nicht mehr gut spielst und er hat gar nicht mehr gut gespielt, dann solltest du den Jubel vielleicht erstmal aufbewahren, bis du eine konstant gute Leistung
hast. Ja, aber da hat er auch diesen komischen Trainer gehabt und so, also ich könnte mir den schon noch als Premium-Backup bei irgendeinem Team vorstellen, definitiv. Also eher, ganz halt ehrlich, ich sehe ihn eher als Wentz oder Matt Ryan nochmal irgendwo. Also hundertprozentig.
Weiß ich nicht. Also die Frage ist natürlich als Backup, Ich glaube nicht, dass ein Cam Newton ein guter Backup wäre, einfach weil er selber viel zu laut ist, viel zu dievenhaft auch. Der ist halt so ein ausgeflippter Vogel, der braucht das Scheinwerferlicht, der muss der Star im Team sein. Und er ist aber wenn auch er das super nicht ist, wieder. Ja, genau. Aber ist er das auch als Nummer zwei, wenn er nicht eben der klare Starter in einem Team ist oder eben nicht der Typ hat, der aufs Feld vorangeht, ist er dann auch der richtige Leader für dein Team? Das weiß ich nicht. Glaub, ich mag Cam Newton. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn als Typ cool. Ich fand ihn als Quarterback sensationell. Aber ich glaube nicht, dass er der perfekte, also von seiner Art der perfekte Backup-Quarterback ist. Und ich sehe auch nicht, dass er irgendwo noch eine Starting-Rolle bekommen könnte.
Also ich wüsste aktuell, ich wüsste nicht wo. Ne? Also ich gehe gerade die Teams hier durch. Ich wüsste nicht, wo der eine Starting-Rolle kriegen soll.
Also mal angenommen, Anthony Richardson, der Quarterback, mit diesem riesigen Upside im Draft, landet bei irgendeinem Team, soll aber nicht direkt starten, weil er wirkt ja noch sehr roh, er soll ja noch ein bisschen brauchen, bis er tatsächlich auch ein NFL-Niveau erreichen kann. Er hat dieses riesige athletische Upside. Aber wenn jetzt ein Team sagt, okay, wir draften ihn, aber wir wollen ihn nicht direkt reinschmeißen, vielleicht macht es da Sinn, so einen Cam Newton zu holen, weil der natürlich so von seiner Art, von seiner Spielart perfekte Vorbild nochmal für Richardson wäre. Und man könnte das System schon mal so ein bisschen etablieren mit ihm in der Offense.
Also ich sehe generell Cam Newton nicht mehr in der Liga.
Okay, klares Zeichen.
Dann siehst du ihn wirklich eher in der Liga als ein Carson Wentz, Teddy Bridgewater, Mason Rudolph, Joe Flacco und so, das ist nämlich das, was es noch gibt.
Meinst du mich jetzt?
Außerhalb des Drafts.
Ich glaube, er ist besser als Wentz und ich glaube auch, dass er besser als Ryan ist.
Ja, okay, dann ist ja schon, aber das sind ja noch die Top Free Agents, die es noch gibt jetzt, ne? Die beiden mit Bridgewater, je nachdem, wie man den einordnet.
Aber ich teile die Meinung von Nick, er ist kein Backup, kein klassischer. Also er ist der Teamleader, er muss vorangehen, er muss der Starter sein. Sonst, ich glaube nicht, dass der sich, klar, das ist auch ein Teamplayer, aber er ist mehr Teamleader als Teamplayer und deswegen glaube ich.
Und er sagt ja auch mit seiner Aussage, wenn er selber sagt, es gibt keine 32 Motherfucker, die besser sind als ich. Heißt ja schon, dass er selber noch den Anspruch hat, irgendwo zu starten und irgendwo eine Starting-Rolle zu bekommen. Und wenn er macht dann jetzt irgendwo ein Tryout, verpflichtet ne? wird er als macht, Nummer zwei.
Er macht jetzt ein Tryout. Ja. Das werden sich ein paar angucken und danach wird man ja sehen, was da.
33 Jahre ist jetzt auch ein Alter, in dem du schon noch spielen kannst. Aber trotzdem, ich sehe ihn nicht mehr in der Liga, ehrlich gesagt. Lass mich aber auch gerne überraschen.
Ja.
Nein, wenn der fit ist, wenn seine Schulter okay ist. Ja. Die Frage ist, wird seine Schulter jemals wieder wirklich okay, weißt du? Ja.
Die Scriptwriters werden ihn schon reinschreiben in dieses Jahr. Ne?
Ja, seine Stärken waren immer, dass er auch vorangeht und läuft und alles. Mal gucken. Also ich glaube,
es wäre natürlich wieder so die NFL-Story, wenn der zurückkommt und auf einmal ein Team nach vorne führt. Ja. Ne?
Ich würde auch gerne das erste Outfit sehen, das er trägt, wenn er dann wieder aufläuft oder ins Stadion kommt.
Sieht wieder aus wie Frau Holle oder so, wenn er irgendwo...
Bitte? Wahrscheinlich wieder einen Hut aufhaben.
Ja, oder wieder so ein komisches alte Oma-Tuch, was er da schon mal auf dem Kopf hatte.
Oder so, ja, genau. Auf jeden Fall ist Cam Newton, was den Show-Effekt angeht, ist er immer eine Bereicherung für die Liga.
Definitiv.
Ja. Aber apropos 32 andere Quarterbacks, die irgendwo noch einen Job bekommen, wir haben ja noch ein paar andere Quarterbacks, die irgendwo noch einen Job bekommen haben. Vielleicht meint er ja einen von diesen, zum Beispiel einen Baker Mayfield. Der hat nämlich jetzt noch für ein Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben. Finde ich irgendwo einen sinnigen Move. Die Buccaneers haben ja nichts eingerissen. Die haben immer noch ein Team, mit dem man gewinnen könnte, glaube ich, wenn jetzt gerade die O-Line wieder zusammenkommt. Man hat noch die Receiver, zumindest noch unter Vertrag. Ich glaube auch nicht, dass man da jetzt noch großartig auf dem Trademarkt was weggeben wird, weil man ja auch in der Defense echt ein paar Spieler gehalten hat, auch jetzt nicht unbedingt günstig. Jetzt so zu dem Baker Mayfield, ein Jahr kann bis zu 8 Millionen verdienen. Der könnte, glaube ich, eine halbwegs okaye Offense hier aufs Feld bringen, gerade in einer Division, wo ja noch alles offen ist.
Finde ich ein guter Move von Bucks. Also ja, absolut, also völlig okay. Ne? Aber auch
Was für eine Reise
von First Overall zu jetzt zu den Bucks mit so einem Vertrag. Also da, der hat sich nicht
so schnell auch, ne? Also ja. Der war ja irgendwie vor ein, zwei Jahren galt er oder war er immer noch ein super Starter bei den Browns. Dann kam die Verletzung, dann kam der Deal mit Watson, dann hat er bei den Panthers enttäuscht, bei den Rams konnte er nicht überzeugen, weil es einfach nichts gab.
Ein Spiel hat er wahnsinnig überzeugt bei den Rams.
Gegen die Raiders, natürlich. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Creme de la Creme Defense gewesen.
Dafür sind die Raiders da. Ne?
Wir haben auch gegen die Colts verloren letztes Jahr.
Aber da hat er gut gespielt.
Das Spiel war brutal, muss man echt sagen. Also, was war es? Ein Tag kam er vorher an oder sowas? Ne?
Ein Tag vorher. Also es ist, schlummert schon noch was in ihm, ne? Der kann schon noch echt ein guter
Starter sein. Ja, und er hat jetzt auch einen Wahnsinn. Jetzt hat er einen super, super Wide Receiver, ja? Je nachdem, was die Bucks noch machen, ne?
Genau.
Wenn die Bucks natürlich jetzt noch anfangen, hier zu traden mit Evans und dann könnte
ja, aber wie gesagt, mal dünn werden. Die Division ist ja offen. Die ist auch irgendwie leicht zu gewinnen, weil die Saints, ja, man hat jetzt Derek Carr geholt, man hat noch irgendwie so einen Durchschnittskader trotzdem. Die Panthers, da ist jetzt alles offen, wen man da halt an Nummer 1 holt, ob man da jetzt einen Quarterback hat, der direkt einschlägt oder nicht. Dann die Falcons, die haben auch noch keine Quarterback-Lösung. Da wird man jetzt wahrscheinlich mit Desmond Ridder in die Saison gehen, mit Tyler Heinicke als Backup. Das könnte auch okay sein, aber man hat jetzt kein Team, was hier favorisiert ist. Ne? Und vielleicht reicht da eben so ein Baker Mayfield, um zumindest in die Playoffs zu kommen. Was dann drin ist, keine Ahnung. Aber die Playoffs sind zumindest in dieser NFC South sind erreichbar.
Ja, also das ist jetzt keine, ist jetzt nicht eine Division, wo du als Fan Angst haben musst, dass es da überhaupt nicht, dass da gar nichts geht. Nur du weißt nicht, es wird eine von den vier Teams, wird sich nur rausgestellt sehen, irgendeins von denen wird einen Wahnsinnslauf haben. Da bin ich mir sicher. Also irgendeins
wird einen Wahnsinnslauf haben. Oder es reicht halt wieder so ein 8 und 9 für die Playoffs, wie letztes Jahr.
Ja, ich glaube, das wird... Weiß nicht, die Saints haben jetzt Thomas zurück, wenn der jetzt fit ist mit Carr, das könnte ein gutes Duo werden. Da haben sie noch Kamara hinten dran. Das ist jetzt auch nicht
so schlecht. Chris Olave, der ein super Rookie hatte, ne?
Bitte?
Chris Olave hat ja ein super Rookie,
ja, also die Saints haben schon.
Olave ist geil.
Ja, die haben schon ein gutes Team, die Saints, aber auch die Panthers sind jetzt spannend mit Frank Reich, ja? Also was haben die vor? Wie gehen die? Es ist eine coole Division eigentlich, da kannst du da kannst du raten und du es wird wahrscheinlich falsch sein, ne, weil es so spannend ist. Mal gucken. Es wird
eine spannende Preview-Folge im halben Jahr sein.
Definitiv in einem halben Jahr, Gottes Willen.
Komm, so schlecht lagen wir nicht mit unseren Punkten letztes
Jahr. Nee, wir waren echt nicht schlecht, fand ich. Ne?
Wir waren wirklich nicht schlecht.
Ja. Klar, ich steche noch mal raus gegenüber euch beiden, aber es war...
Nee, negativ.
Entschuldigung, bin ich gerade eingeschlafen. Hast du was gesagt?
Ja, wir haben noch ein paar weitere Deals. Das sind immer mehr so Backup-Verträge, die wieder gekommen sind. Marcus Mariota wird jetzt der neue Backup bei den Eagles. Macht, glaube ich, Sinn. Das ist ein Quarterback, der, falls Hurts ausfällt, besser in dieses Scheme passt als ein Gardner Minshew, der letztes Jahr reinkam und nicht wirklich überzeugen konnte als Backup.
Definitiv.
Gardner Minshew geht hingegen zu den Colts. Dort als Backup wird da wieder mit Shane Steichen vereint. Der auch rübergegangen ist.
Hauptsache, er behält seinen Schnäuzer. Alles andere ist mir egal.
Genau, Frisur und Schnäuzer.
Und wohnt im Trainingscamp im Wohnwagen vorm Trainingsgelände.
Natürlich. Aber Luxuswohnwagen mittlerweile.
Ja.
Bestimmt. Die Vikings halten Nick Mullins als Backup. Die Seahawks halten Drew Lock als Backup. Die Bears holen PJ Walker. Auch das macht, glaube ich, Sinn so hinter Justin Fields, auch ein
sehr beweglichen Quarterback. Er hatte zwei gute Spiele letzte Saison, aber das hatten viele. Ehrlich, viele Quarterbacks hatten letzte Saison ein, zwei gute Spiele und sind dann wieder verschwunden.
Ich
freue mich jetzt schon auf Brock Purdy, ehrlich gesagt, wenn der. Ich hoffe, dass der zurückkommt.
Ich auch.
Der geht zurück, aber in welcher Rolle
wird ja, das ist die große Frage, ja.
Die Bills haben sich gedacht, wir haben Josh Allen, was wir brauchen ist noch ein Allen und haben sich Kyle Allen geholt als Backup. Also da braucht man dann vom Trikot nicht so groß abweichen.
Sparmaßnahme.
Sparmaßnahmen. Die Bills, die sind knapp bei Kasse.
Den Druck haben wir, den können wir zweimal verwenden. Nee, ist klar.
Hast du Jacoby Brissett schon gesagt?
Nee, noch nicht.
Nee, mehrfach aber in jeder Sendung.
Ich?
Du kommst immer irgendwann auf doch. Du
nee, das kommst ist, immer das auf Jacoby Brissett zurück. Nick ist Brissett-Fan.
Echt? Nicht bist du das? Ja. Also einer von Nick euch beiden kommt immer zurück und sagt, der ist eigentlich gar nicht so schlecht, den sollte man auch mal als Starter versuchen.
Das ist Nick.
Also ich weiß Fan nicht. Würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand, also letztes Jahr bei den Browns war er zumindest auch besser als Deshaun Watson. Also
er
ist schon.
Ja, er kann, jetzt, seine, jetzt kriegt er seine Chance, ne?
Er kann wieder Rutsch Quarterback sein.
Ja. Ja.
Und noch als letzten, die Josh Dobbs, den haben wir letztes Jahr auch teilweise bei den Titans gesehen, weil er höher als, wer heißt er?
Willis. Ryan Tannehill?
Willis.
Willis, ne, als Willis eingeschätzt wurde, dann darf du aber mal Josh Dobbs heran. Der geht jetzt zu den Browns als neuer Backup, weil da ja Boosted weg ist. Also, kleine Stühlerücken in der Liga, es geht da reihum.
Also, apropos Browns, ich bin wirklich gespannt auf die kommende Saison von Mr. All Guaranteed 230 Millionen Deshaun Watson. Ich bin wirklich gespannt, wie der, wenn er von Anfang an spielt, was der bei den Browns macht. Ich bin so gespannt darauf, ob die sich nicht komplett verzockt haben mit dem.
Das hoffen ja irgendwie viele, ne?
Viele hoffen es, ja. Ich glaube, viele Owner hoffen es, ne? Dass denen
Denkzettel Erfolg ist ihm ja auch einfach nicht zu gönnen nach dieser ganzen Story. Also wer ihm Erfolg gönnt oder hofft, dass die Browns gut spielen mit ihm, weiß ich nicht.
Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf die Saison, tatsächlich. Das ist das große Fragezeichen der Cleveland Browns.
Ja, mal gucken. Ich glaube, da ist der Fansky ziemlich angezählt. Wenn der dieses Jahr nicht liefert, dann ist der weg. Also, ja,
das könnte sein.
Deswegen mal gucken, was da rauskommt. Ja.
Ansonsten gab es echt noch ein paar spannendere weitere Deals, über die wir nochmal kurz sprechen können. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde wieder rum.
Ich müsste mich hier ausklinken.
Ja, okay, dann klingt du dich noch aus. Stecker, ich rede noch über ein paar andere spannende Deals.
Ihr könnt ja noch ein bisschen weiterreden, ne?
Ja, 10 Minuten haben wir noch, oder Stecker?
Max.
Okay. Ja, also, liebe Leute, herzlichen Dank.
Domi, und dann frohes Schaffen noch.
Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Ciao.
Stecker, die Cowboys entlassen Zeke Elliott. Es war abzusehen, oder? Weil ich glaube, kein Team bezahlt 26 Millionen für zwei Running Backs.
Und schon gar nicht, wenn du Tony Pollard hast. Ja, war nicht überraschend, weil Tony Pollard einfach so eine geile Saison hatte und da brauchst du keinen Elliott mehr. Ja, tut mir leid, ich fand Elliott immer gut, ist auch nach wie vor ein guter Running Back, wird auch mit Sicherheit noch ein anderes Team finden. Aber mit Tony Pollard bist du, dann nutzt du noch einen Rookie, einen guten, den du hinten reinstellst, hinter Pollard, alles gut.
Ja. Also man zahlt ja eben, weil man Pollard den Franchise-Tag gegeben hat, ihm schon mal 10 Millionen. Elliott stand mit 16 Millionen in den Büchern, das machst du halt nicht. Und der wird jetzt als June-1-Cut bewertet, also man spart sich da auch nochmal 10 Millionen insgesamt jetzt mit ihm. Ist ein Deal, der war so abzusehen. Bin jetzt gespannt, wo Elliott hinkommt. Ich glaube, die Buffalo Bills könnten ein Thema werden. Die suchen ja noch einen, was Singletary da jetzt weg ist. Aber mal sehen. Darius Slay war eine spannende Personalie vor ein paar Tagen. Er wollte wechseln, hat seinen Abschied schon aus Philadelphia verkündet. Allerdings wurde er nie offiziell entlassen und nach einem halben Tag gab es dann auf einmal die Rolle rückwärts. Er bleibt doch und unterschreibt einen neuen Vertrag in Philly. Einfach alles nur eine große Show oder wie hast du es gesehen?
Ich kann mir vorstellen, dass er weg wollte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn gehalten haben, weil er einfach gut ist zum einen und so traurig braucht er deswegen auch nicht zu sein, weil die Eagles sind nächstes Jahr genauso ein Super Bowl Contender wie dieses Jahr, wie sie es waren. Also das Team ist ja nicht merklich schlechter geworden. Hat zwar ein paar Positionen, ein paar Leute verloren, aber es ist immer noch bärenstark.
Ja. Gerade in der Defense hat man schon.
Corner würde ich da gerne spielen, ehrlich gesagt.
Absolut, ja. Da hat also noch irgendjemand mit der kleinsten Violine der Welt gespielt und dann hat er gedacht, ist doch nicht so schlecht hier.
Genau.
Wo auch die kleinste Violine der Welt gespielt wurde, ist in Houston, denn da hat Laremy Tunsil, der Left Tackle, einen neuen Rekordvertrag unterschrieben. Mal wieder.
Halleluja. Er hat
vor 3 Jahren schon mal einen neuen Rekordvertrag unterschrieben. Macht jetzt auch mal genau das Gleiche. Wieder für 3 Jahre und insgesamt 75 Millionen Dollar.
O-Liner.
Er macht alles richtig, der Typ, glaube ich.
Respekt. Also zumindest sein Manager macht alles richtig. Nein, er ist aber auch ein guter Spieler. Steht außer Frage. Aber so viel Geld für einen O-Liner, das ist sehr, sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja. Und die Texans, ich finde es echt spannend, was sie so gerade machen. Gerade die O-Line sieht jetzt echt gut aus. Man hat ja auch für Shaq Mason getradet. Den hat man ja aus Tampa Bay geholt. Mhm. Das hast du echt deine beiden Tackles mit Titus Howard hast du ja auf rechts, jetzt Tunsil links ist geklärt, deine Guards sind safe, was du nur brauchst ein Center. Ansonsten, du hast ja für Woods, den hast du ja geholt, den Receiver. Du hast jetzt Dalton Schultz, den Titan auch noch geholt. Der Rookie, Quarterback, der da an 2 gedraftet wird, der kommt in echt super soliden Umständen, oder?
Oh yeah, oh yeah. Absolut. Frage ist, kannst du ihn direkt reinschmeißen? Aber wenn du eine richtig gute O-Line hast, macht es das für einen Quarterback, auch einen Rookie-Quarterback, viel, viel einfacher. Das ist halt echt ein Riesenvorteil. Dann kann man den auch mal austesten. Du solltest dir halt nur einen von denen nehmen, die jetzt sagen wir mal, nicht zu viele Mankos haben. Eigentlich haben wir diese vier Top-Quarterbacks. Ja, Stroud, Richardson, Levis,
Bryce Young,
ist ja viel dabei. Bryce Lewis, Young, genau. Haben alle eigentlich nur so, bis auf Richardson, der aber ein Monster ist, zumindest ein Arm hat wie ein Tier, haben die alle eigentlich nur so Kleinigkeiten, die man noch ausbügeln muss. Trotzdem wird sich natürlich dann zeigen, wie sie in der schnellen, viel schnelleren NFL zurechtkommen. Aber wenn du da eine gute O-Line hast, ja, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter.
Absolut. Und auch im Backfield sieht es ganz gut aus. Man hat Devin Singletary von den Buffalo Bills geholt. Da hast du Damon Pierce und Singletary in deinem Backfield. Auch ein spannendes Duo. Also die Umstände in Houston werden immer besser. Die könnten echt ein gutes Jahr haben. Bin mal gespannt. Einen haben sie aber verloren, nämlich Brandon Cooks, den Wide Receiver. Ich habe mich ja schon auf dieses Duo Woods und Cooks gefreut. Jetzt geht Cooks aber zu den Cowboys. Im Gegenzug gehen der 5. und 6. Runden-Pick zurück nach Houston. Aus Dallas Sicht echt ein smarter Move. Man hat nun endlich wieder eine Nummer 2 neben CeeDee Lamb. Michael Gallup ist ja auch noch unter Vertrag. Man macht da gerade ganz gute Deals für, also in Dallas, oder?
Ja, ich finde jetzt, ich finde Brandon Cooks ist ein grundsolider Receiver, aber ich finde den jetzt nicht so überragend. Also ich würde den nicht in die Top 10 der Receiver reinwählen.
Nee, oder sowas. Nee, ach, das auf keinen Fall. Aber
du bist Nummer 2. Grundsolider, mit dem kann man spielen, den kannst du auch als Nummer 2 mit reinnehmen. Ist kein schlechter Move, aber ich finde den auch nicht überragend, ganz ehrlich. Also da gibt es einige, die du auch holen hättest können, die auf dem gleichen Level spielen.
Ja, ich meine, er hat jetzt über Jahre als Nummer 1 sowohl bei den Texans als auch davor bei den Rams oder Patriots oder Saints, egal wo er war, er hat immer performt, hat immer seine 1000er Yard Seasons hingelegt, auch mit schlechten Quarterback Plays, jetzt auch vor allem in den letzten Jahren bei den Texans. Von daher jetzt mit Prescott und in seiner Nummer 2 Rolle könnte der echt ein gutes Jahr haben. Also ich finde den Deal schon echt gut.
Ja, man meint ja auch, der ist schon so 100, der ist ja gefühlt schon 100 Jahre in der NFL, aber der ist tatsächlich erst 29 Jahre alt. Deswegen, also klar, der ist noch in der Blüte, ne? Er hat eine Menge Erfahrung und ist deswegen eine gute Wahl. Ich sage ja auch nur, es gibt noch ein paar andere, die auch eine gute Wahl sind. Deswegen, ich finde den Move gut, aber jetzt nicht überragend.
Ja. Andere Receiver, die noch auf dem Markt waren, jetzt aber nicht mehr sind, zum Beispiel Adam Thielen. Der wurde ja bei den Vikings entlassen und ist jetzt zu den Carolina Panthers gegangen, 3-Jahres-Vertrag.
War ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Dass er entlassen
wurde? Ich verstehe es. Ja, ich habe Adam Thielen und die Vikings, das ist für mich eigentlich, das ist so die Story. Ich hätte mir gewünscht, dass er da wirklich seine Karriere anfängt. Spektakulär angefangen, indem er da zum Training gegangen ist damals, einfach obwohl er nicht eingeladen war, sich da gefragt hat, ob er mitmachen kann. Ja, genau. Und dann ist er da geblieben und wirklich, ja, der hat ein paar Jahre lang, war das ja wirklich der Top-Receiver bei den Vikings. Deswegen, diese Geschichte fand ich so schön halt. Ich bin halt da ein bisschen Romantiker und finde, ich hätte es schöner gefunden, der wäre bei den Vikings geblieben.
Für die Panthers, man hat ja DJ Moore verloren in diesem großen Trade um den Nummer 1-Pick. Finde ich Thielen schon eine gute Lösung, so als erfahrenen Absolut. Receiver für den Rookie-Quarterback, den du dann holst. Eine wichtige Anspielstation in der Mitte des Feldes. Ja. Das könnte ein wichtiger Mann für den Rookie-Quarterback da sein. Mal sehen, wie wichtig Juju Smith-Schuster in Boston wird, denn der geht jetzt zu den New England Patriots, den ich nicht unbedingt kommen habe sehen, weil Bill Belichick mit Juju Smith-Schuster, der viel auf TikTok unterwegs ist, so ein ausgeflippter Typ, irgendwie passt das nicht, oder?
Sagen wir mal, es passt nicht zur Art, aber erstens hat Bill Belichick schon ganz andere Typen gerade gebogen. Ja? Zweitens hat er mit Gronkowski auch jahrelang so eine schillernde Persönlichkeit sozusagen. Der kommt da schon mit klar. Der Belichick wird den, und Juju Smith-Schuster hat ja auch jetzt bewiesen, dass er eigentlich in jeder Mannschaft, in jedem Scheme eigentlich reinpasst. Also dass er wirklich auch Taktik gut versteht und sich unterordnet und alles. Also ich, obwohl er viel unterwegs ist und ein bisschen Spaß hat im Internet, aber ich finde trotzdem, dass da wird man, glaube ich, mehr Positives haben als Negatives.
Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Juju jetzt den gleichen Deal bekommt, also mit 3 Jahre 33 Millionen, wie Jakobi Meyers, den man ja abgegeben hat in der Free Agency, wie der jetzt bei den Raiders bekommen hat. Also ich hätte da, glaube ich, eher Meyers gehalten,
das ist auch was,
als Juju geholt.
Genau, das ist was mich da auch an diesem Deal ein bisschen gestört hat. Also warum gibst du einen weg, der definitiv geil reinpasst und einen guten Job macht und kaufst wirklich das gleiche Geld jemand, der zwar auch gut ist, aber brauchst du nicht. Warum?
Ja.
Ganz ehrlich.
Und Meyers hat ja schon gesagt, er wäre auch geblieben. Also er war ja echt erstaunt, als der Deal von Juju rauskam, hat dann auch getwittert. Aber naja.
Ja, das ist ähnlich, das ist so ähnlich wie Garoppolo zu den Raiders.
Zu den Raiders. Ja?
Verstehe ich Devonta Adams auch. Warum nehmt ihr mir meinen Lieblingsquarterback weg, um mir dann einen Quarterback zu geben, der nicht wirklich besser ist? Ja. Ähnlicher Move.
Ja gut, die Raiders holen ja gerade einfach alle Spieler, die mal irgendwann mal bei den Patriots unter Vertrag standen, die kommen gerade.
Ja, Josh McDaniels, klar. Der will natürlich als Ex-Coach der Patriots alles haben, mit dem er schon mal gespielt hat.
Ja. Mal sehen, ob das Erfolg bringt. Ich zweifle das aktuell noch an. Aber guten Deal haben zum Beispiel die Cincinnati Bengals jetzt auch gemacht. Sie haben nämlich Orlando Brown, den ehemaligen Left Tackle der Kansas City Chiefs, verpflichtet und das super günstig. Da kriegt er echt einen guten Deal. Da hat sich Brown wahrscheinlich so ein bisschen verpokert in der Free Agency, hat wohl nicht den Vertrag bekommen, den er erhofft hat. Zumindest ist es viel, viel weniger, als ihm die Chiefs letzte Offseason noch angeboten hatten. Dieses Jahr wollte man ihm dann ja nicht nochmal den Franchise Tag geben und hat ihn ziehen lassen. Und die Bengals haben jetzt plötzlich echt wieder eine stabile Line. Andererseits Jonah Williams, der letztjährige Starter.
Wieder? Du meinst endlich.
Endlich mal endlich, wieder, so.
Endlich mal, endlich ein Lichtblick für Joe Burrow, ganz ehrlich.
Ja, er könnte so ein stabilisierender Faktor sein, weil Jonah Williams war ja letztes Jahr echt auch so ein Schwachpunkt. Er hat echt viele Sacks zugelassen, war ja auch mal ehemaliger First-Round-Pick. Der will jetzt weg, weil Brown wird wohl seine Position einnehmen. Mal gucken, ob man für ihn noch irgendwas bekommen kann, irgendein Late-Round-Pick, weil der hat halt die letzten Jahre echt nicht gut performt auf der linken Seite. War echt so eine Drehtür. Aber mal gucken, vielleicht hat er noch einen Markt irgendwo. Irgendwelche Teams werden immer noch ehemalige First-Round-Picks verpflichten.
Auf jeden Fall.
Hast du noch irgendeine spannende Personalie, über die du sprechen willst?
Nope.
Ich nämlich auch nicht.
Nicht für diese Woche.
Nicht für diese Woche. Ich hoffe, dass bis zur nächsten Woche nochmal wieder ein paar spannende Namen reinkommen. Vielleicht gibt es dann endlich die großen Trades um Aaron Rodgers. Genau. Oder um Lamar Jackson, wer weiß, was sich da tut. Das sind gerade noch diese beiden großen Personalien, die über alles schweben. Vielleicht gibt es auch noch mal einen Trade für den Draft. Wie gesagt, der Nummer 3-Pick der Cardinals ist ja immer noch so ein großes
Fragezeichen. Mit Sicherheit gibt es noch mal. Bin ich mir ganz sicher, dass es noch mal einen Trade gibt.
Ja, vielleicht aber erst kurz vorm Draft oder erst im Draft.
Oder
über den werden wir auch zeitnah sprechen und natürlich die größten Prospects nochmal thematisieren und analysieren und für euch schauen, okay, wer macht wo Sinn? Gerade die Quarterbacks sind ja bei uns dann ein großes Thema. Ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns wieder auf Instagram, quarterbacksneak.podcast. Schreibt uns da gerne, bewertet uns auch überall, wo ihr uns bewerten könnt. 5 Sterne, da freuen wir uns natürlich immer riesig drüber. Gebt uns gerne Feedback. Ansonsten war es das von mir. Stecko, mach's gut, bis nächste Woche.
Macht gut, Jung. Ich freue mich. Bis nächste Woche.
Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.